Advent der Hoffnung haben wir heute. Advent heißt Ankunft. Und Advent der Hoffnung heißt, unsere Hoffnung im Advent ist, dass Jesus ankommt. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt vom Werner Gitt erzählt, wie die Indianer sich auf den Winter vorbereiten. Und der Häuptling merkt so, er sieht, es wird eigentlich kein so kalter Winter. Aber denkt, wenn er jetzt seinen Leuten sagt, dass es ein warmer Winter wird, dann sind die ganz faul und sammeln kein Holz. Also sagt er, Leute, Bruder, fliegender Adler und so, es wird ein richtig kalter Winter und ein langer, harter Winter. Also fangen die Indianer halt an, richtig Holz zu sammeln und es wird November, es wird Dezember und irgendwie der Winter kommt nicht. Dann macht sich der Häuptling dann doch irgendwann Sorgen und dann weiß er, da vorne ist so eine Wetterstation von den Weißen und geht er da hin und sagt, oh, die ganzen Messgeräte und hier Windmessung und alles. Und er sagt, hey, wisst ihr, wie der Winter wird? Und die sagen, ja, es wird ein ganz harter Winter und ein kalter, langer Winter. Und da war er so ganz froh und dann fragt er, hast du jetzt alles gesehen da mit den Messgeräten und so? Und er so, nee, ich habe bei den Indianern geguckt und die sammeln ganz viel Holz, dann wird es ein harter Winter. Also, wenn wir über Advent sprechen und über die Ankunft, dann ist ja die Frage, woher kriegen wir unsere Information, Advent der Hoffnung, woher kriegen wir die Hoffnung? Ist das eine eigene Hoffnung, also so wie die Indianer diese Info hatten, oder eine Hoffnung, die höher ist als das, was wir selber wissen? Am Donnerstag war das, glaube ich, genau, da musste ich für meine Tochter helfen aufbauen in der Schule. Das war so ein Sporttag. Und dann komme ich so an und dann ziehe ich so meine Arbeitsjacke an. Also ihr müsst jetzt das aus der Perspektive eines Mannes verstehen. Da geht man da hin und dann will man schon irgendwie so zeigen, was man drauf hat. Und da stehen da so vier andere Männer, sagt man guten Morgen. Da stellt man sich so zusammen und da muss man so ein bisschen Brust raus als Mann. Das, damit man sich so sicher fühlt auch, das ist normal. Und dann steht da so einer und der sagt, also jetzt brauche ich dann mal Ansage, was hier läuft. Jetzt muss ich was schaffen, ich muss gleich wieder los zur Arbeit. Und ich so, ja, alles klar, so innerlich gedacht, ja, da bin ich dabei, so. Dann kommt so ein Mann und sagt, ja, ihr baut das Tor auf. Also habe ich mit dem dann das Tor aufgebaut für die Kinder, so eine Torwand. Ganz viele so Stangen irgendwie. Wir so beide sofort losgelegt, Vollgas war ja so klar. Hier Ansage, muss was laufen. Und irgendwie so voll die Verzweiflung, hey, die Stange hierhin, die Schraube da. Es war voll kompliziert und wir haben es überhaupt nicht gecheckt. Und dann haben wir so 10 Minuten rumprobiert und hatten so zwei Sachen zusammen. Irgendwann sagt der, guck mal hier schon eine Bedienungsanleitung und liest so und dann war es sofort klar, ja, das muss alles so zusammen, dann hat man es relativ schnell zusammen. Also der zweite Punkt eigentlich, Männer brauchen keine Bedienungsanleitung. Er hat dann auch gesagt, das macht man ja erstmal ohne Bedienungsanleitung, ist klar. Aber wenn wir eine Information brauchen, die höher ist als unsere eigene, dann brauchen wir eine Bedienungsanleitung. Und die Bedienungsanleitung ist die Bibel. Genau, Epheser 2, Vers 11, die Bedienungsanleitung, da schreibt Paulus, deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse, der Verheißung und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Also Paulus sagt, ohne die Beschneidung und ohne dieses Bündnis mit den Juden wart ihr ohne Hoffnung in dieser Welt. Und Hoffnung, wenn wir jetzt über Hoffnung sprechen, dann ist Hoffnung eigentlich sowas eher Unsicheres, finde ich. Wir hoffen ja auf was in der Zukunft passiert, aber wirklich wissen, tun wir ja nicht, ob das dann so kommt. Und trotzdem gibt uns Hoffnung Kraft, immer wieder weiterzumachen. Hoffnung tröstet uns und Hoffnung heißt eigentlich, wir hoffen auf etwas Höheres, was dann so sein wird. Wenn man jetzt so Leute fragt irgendwie in einem Gespräch, auf was hoffst du? Dann sagen manche, ich hoffe, dass es Schnee gibt jetzt an Weihnachten, dass wir Schlitten fahren können. Ich hoffe, dass wir ein schönes Fest mit der Familie haben oder auf ein neues Auto, auf eine neue Wohnung, auf die große Liebe. Manche hoffen auf einen Lottogewinn. Sieht man immer wieder Leute, die fleißig Lotto spielen. Und irgendwie müssen wir uns das auch manchmal einreden, dass das alles hilft, aber in trüben Stunden geben uns die Dinge Hoffnung. Aber was ist, wenn das am Ende doch nicht so kommt, wie wir es in unserem Leben uns gedacht haben und wie wir es uns vielleicht wünschen? Ich spreche jetzt ein bisschen auch so, wie die Menschen sprechen. Deswegen hat jemand gesagt, gesegnet ist der Mann, der nichts hofft, denn er kann nie enttäuscht werden. Oder ein Schweizer hat gesagt, nachts hoffen wir umsonst auf Licht am Ende des Tunnels. Ein deutsches Sprichwort, vielleicht kennt ihr das, hoffen und harren macht manchen zum Narren. Also das mit der Hoffnung ist so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Ich versuche jetzt so ein bisschen unser Denken aufzudröseln, wo das herkommt. Vieles kommt ja vom Griechischen. Von der Büchse der Pandora. Also die Pandora hatte eine Begegnung mit dem höchsten Gott, mit dem Zeus. Und er hat gesagt, ich gebe dir jetzt eine Büchse, aber du darfst sie nicht aufmachen. Da ist ein Geheimnis drin und das Geheimnis musst du hüten. Aber die Pandora irgendwie, die hat es nicht ausgehalten und hat dann diese Büchse aufgemacht. Und als sie die Büchse aufgemacht hat, kam ein schwarzer Nebel aus der Büchse. Ein starker Druck drückte sie zur Seite. Und der schwarze Nebel enthielt all das Böse. Neid, Grausamkeit, Gier, Krankheit, Hunger. Alles, was bisher nicht in der Welt war. Und auf dem Boden von dieser Büchse befand sich noch die Hoffnung. Das griechische Wort ist die Elpis. Das ist das gleiche Wort, wie auch in der Bibel verwendet wird. Aber sie war sich nicht sicher, ob die Hoffnung jetzt was Gutes oder was Schlechtes war. Das bleibt im griechischen Denken eigentlich offen. Die Hoffnung, sagen die Griechen, so wie diese Elpis, die in dieser Büchse noch war, ist zwar was, was manchmal Licht gibt am Ende des Tunnels, aber eigentlich können wir uns nicht darauf verlassen. Eigentlich ist sie ein lächerliches Gespenst. Ein anderer starker Denker, der uns ja beeinflusst, ist auch Buddha. Und Buddha hat ja das Leben so beobachtet, hat sich viel Zeit genommen und hat gemerkt, das meiste im Leben, das große Leid kommt eigentlich daher, dass wir uns Wünsche haben, die nicht gut sind. Also selbstsüchtige Wünsche. Und er sagt, weil der Mensch sich immer etwas wünscht und weil er auf etwas hofft, darum gibt es Leid. Und er sagt, wir müssen diese Wünsche auslöschen. Und wenn wir diese Wünsche auslöschen, dann sind wir im Nirvana und dann sind wir im erleuchteten Zustand. Viele haben ja heutzutage so eine Buddha-Statue im Garten und das ist das, was dahinter steht. Aber das ist auch keine Hoffnung. Jetzt noch im Buddhismus, was auch einen starken Einfluss immer mehr gewinnt bei uns, im Hinduismus. Im Hinduismus ist so, der Mensch versucht eins mit Brahma, also mit dem höchsten Gott zu werden. Und man versucht durch gutes Karma dieses Rad der Wiedergeburt zu durchbrechen. Ich weiß nicht, ob er ein bisschen so Jugendsprache kennt. Das heutzutage sagt man, oh, das ist wieder Karma gewesen. Wenn jemand so was Blödes passiert, das war Karma. Die sagen nicht gar nicht mehr, das war Karma, sondern Karma, sagen die nur noch. Und das Ziel ist eigentlich, dass ich durch gute Taten von diesem Rad immer wieder wiedergeboren zu werden. Es kann ja sein, ich werde als Stein wiedergeboren oder als Pflanze. Aber wenn ich ganz gute Taten vollbringe, dann werde ich vielleicht irgendwann auch wieder als Mensch und irgendwann durch mein gutes Karma komme ich auch zu diesen Göttern. Und dann bin ich auch wie im Nirvana und ich habe es geschafft. Aber es ist auch irgendwie keine so starke Hoffnung. Jetzt ist die Frage, was sagt die Bibel? Und eigentlich, wenn wir im Alten Testament Prediger lesen, dann gibt es auch keine Hoffnung in der Bibel. Prediger 1, Vers 14, es ist ja Salomo, der schreibt. Er war König, er war der Weiseste, alle kamen zu ihm. Und er schreibt, ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden. Und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Bei Salomon gibt es auch keine Hoffnung. Gekrümmtes kann nicht gerade werden und Fehlendes kann nicht gezählt werden. Dann sprach ich in meinem Herzen, also er beschreibt so, was er alles versucht hat. Jetzt versuche ich es mal mit Freunden. Ich genieße das Gute, aber siehe, auch das ist nichts. Dann sprach ich, unsinnig ist es. Und ich sprach zur Freude, was schafft sie? Dann versuchte ich es mit Wein. Also jetzt versucht es mit Wein. Fängt an zu trinken. Dann baute ich mir Häuser, Gärten und Parks. Also er hat sich alles gebaut. Was ist gerade so das schönste Haus, was hier in Ettenheim gibt, mit Häuser, Parks. Das hat er sich alles gegönnt. Ich hatte Knechte und Mägde. allerlei Silber und Gold. Er hat alles gehabt, Sängerinnen und Frauen. Da stand morgens ein Chor da, die haben für ihn gesungen. Der hatte Frauen ohne Ende. Und ich wurde größer und reicher, Prediger 2, Vers 9, als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Er war der Größte, der Reichste und der Weiseste Mann. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe. Und das war mein Teil von all meiner Mühe. Und ich wandte mich um zu all meinen Werken, also er dreht sich um und guckt, was er da alles hat, die meine Hände gemacht und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte. Und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Also es gibt keinen Gewinn, es ist alles nichtig, was die Welt zu bieten hat. Und warum ist es so? Stellt Salomo die Frage. Warum gibt es unter der Sonne keine Hoffnung? Warum ist das eigentlich alles nichts wert? Und dann begründet er das und sagt, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Und weil Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat, kann nichts auf dieser Welt, irgendein Gedanke oder irgendeine weltliche Hoffnung, das in uns füllen, was durch weltliche Dinge, sondern nur etwas, was von dem Ewigen herkommt, kann das füllen, nachdem wir uns sehnen. Unser Herz, das muss eigentlich mit Christus gefüllt werden. Und das ist das, wo für das Advent steht, Jesus kommt, das ist, wir erwarten die Ankunft unseres Herrn Jesus und er kann das füllen, nachdem sich unser Herz sehnt. Also entscheidend ist quasi das Objekt des Glaubens. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir sind mal mit dem Bus gefahren von Kenia nach Südafrika. Haben immer wieder den Bus gewechselt. Und dann kamen wir an die Poststation. Es hieß irgendwie, mit dem Postbus zu fahren, ist eine gute Sache. Da kommst du gut voran. Und als wir an die Bushaltestelle kamen, haben die gerade den Motor ausgebaut und das Getriebe. Und wir so, wir wollten mit dem Bus fahren. So, ja, wir haben gerade kurz das Getriebe ausgebaut. Geht aber gleich los in 3 Stunden. Es ging dann, glaube ich, irgendwie 8 Stunden. Und dann sind wir losgefahren. Und was ich auf dieser Reise gelernt habe, du kannst dich eigentlich nie auf Public Transport verlassen. Auf kein einziges Fahrzeug, in das wir gestiegen sind, ist jemals am Ziel rechtzeitig oder pünktlich oder überhaupt angekommen. Wir sind dann in Tansania in den Zug gestiegen, das war alles gut. Haben uns eine Fahrkarte gekauft, es ging auch pünktlich los, glaube ich. Und nach 2 Stunden bleibt der Zug komplett stehen am Bahnhof. Leute fangen an, sich zu waschen so draußen, fangen an, sich Vesperbrot zu schmieren, eine Band fängt an zu spielen so. Wir fragen so, was ist los, können wir auch noch uns was zu essen holen? Nein, es geht gleich weiter. Ihr könnt jetzt nichts holen. So nach 2-3 Stunden irgendwie haben wir dann doch was geholt. Nach 24 Stunden, also einen Tag später, sitzen wir immer noch am Bahnhof, immer noch im Zug, der Zug steht immer noch und plötzlich fährt der Zug wieder los. Und wir so, was war jetzt, was war jetzt? Wir wissen es nicht, da vorne war irgendwas an der Schiene. Wusste keiner, aber es ging halt weiter. Und so ging das durchweg. Du kannst dich nicht auf Public Transport, also auf öffentliche Verkehrsmittel in solchen Ländern, auch egal wo, du kannst dich nicht darauf verlassen, das ist sicher. Anders ist es in Deutschland. Ich erinnere mich, die ganzen Jahre, wo ich auf die Schule gegangen bin, ist der Schulbus nie zu spät gekommen. Die Bahn kommt manchmal zu spät, aber mein Schulbus war nie zu spät. Nur ich war immer zu spät, aber der Bus war immer pünktlich. Also entscheidend ist quasi, das Objekt deines Glaubens entscheidet, ob die Hoffnung, die du hast, sich erfüllst oder nicht. Und die Bibel ist eigentlich ganz klar, dass diese irdische Hoffnung, und so schreibt es ja der Prediger, die ist tot, die gibt uns nichts und auf die können wir uns nicht verlassen. Salomo sagt, es gibt nichts unter der Sonne, ist alles nichtig. Aber was dahinter steht, das sagt er so nicht, aber es gibt etwas über der Sonne und das ist eine lebendige Hoffnung. Und davon schreibt 1. Petrus, dass es eine Hoffnung gibt, die nicht nur tot ist und die wir nicht einfach nur so ansehen, sondern die lebt. 1. Petrus 1, Vers 3. Er schreibt, wir sind wiedergeboren nach seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Petrus sagt quasi, es gibt Hoffnung Und zwar ist es keine tote Hoffnung, sondern eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das heißt, die Hoffnung, die wir haben, wenn Jesus kommt im Advent und das, auf was wir hoffen im Advent, ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wenn das nicht wäre, können wir nach Hause gehen, sagt Paulus. Also die Essenz eigentlich von dem, was wir hoffen, liegt in der Auferstehung der Toten. 1. Korinther 15. Hier schreibt Paulus von der Auferstehung und von der Hoffnung. Und er sagt, ist Christus nicht auferstanden von den Toten? 1. Korinther 15, Vers 16. Wenn die Toten nicht auferstehen, ist Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube nichtig. Hoffen wir nur in diesem Leben auf Christus, dann sind wir die elendsten Menschen und haben keine Hoffnung. Er sagt quasi, wir haben deswegen Hoffnung, weil Christus auferstanden ist von den Toten. Und wenn Christus nicht auferstanden ist von den Toten, dann können wir heute Morgen einfach heimgehen, sagt er. Er sagt, dann habt ihr keine Hoffnung, das ist alles umsonst. Dann können wir jetzt eigentlich zusammenpacken und heimgehen oder wir können schon einen Kaffee trinken. Aber er sagt, es gibt Hoffnung, weil Christus ist auferstanden. Und dann finden wir noch in Hebräerbrief ein ganz starkes Zeugnis von der Hoffnung. In Hebräer 6. Und da geht es darum, dass Gott eine Sache nicht kann. Also das heißt ja eigentlich, Gott kann alles. Aber hier steht, Gott kann eine Sache nicht in Hebräer 6. Gott kann nicht lügen, weil es geht von seinem Charakter her nicht. Hebräer 6, Vers 16. Und da fangen wir bei 13 an. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, da er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach, wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Also Gott spricht hier zu Abraham, schwört bei sich selbst und sagt, ich will dich segnen und mehren. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Die Menschen schwören ja bei einem Größeren, als sie selbst sind. Und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht allen Widerreden ein Ende. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbürgt. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, hier steht es, er lügt nicht, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Das ist so ein bisschen Lutherdeutsch, das muss man zweimal lesen. Aber was der Hebräerbrief hier schreibt, ist, dass Gott bei keinem Größeren schwören konnte als sich selbst. Und dass es zwei Zusagen gibt. Einmal sagt er dem Abraham, das nimmt er hier als Beispiel, ich will dich segnen und mehren. Das heißt, die erste Zusage, die wir haben, ist Gottes Wort. Also hier geht es ja auch um Hoffnung. Die erste Zusage und die erste Sache, warum wir hoffen, ist Gottes Wort. Und das zweite ist, dass Gott für sein Wort, das, was er hier zu Abraham gesprochen hat, sich mit einem Eid verbürgt. Und deswegen in Vers 18 schreibt der Hebräer hier, dass das zwei Zusagen für uns sind. Wir haben sein Wort und wir haben Gottes Eid, wo er sagt, mein Wort ist unzerbrechlich. Das, was ich gesprochen habe, wird immer geschehen. Und weil wir diese zwei Zusagen haben, Vers 18, die nicht wanken, ist es unmöglich, dass Gott lügt. Deswegen kann Gott nicht lügen. Was er spricht, das wird so sein. Das ist sein Charakter. Gott kann nicht lügen. Und diese zwei Zusagen, eben sein Wort und sein Eid, in denen haben wir einen starken Trost in Vers 18, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Das heißt, unsere Hoffnung, die wir haben, die kommt aus diesen Zusagen, aus dem Wort Gottes und aus seinen Zusichern, dass das geschehen wird. Das ist unsere Hoffnung, schreibt hier der Hebräer. Diese haben wir, Vers 19, als einen sicheren und festen Anker unserer Seele. Also wir haben diese Hoffnung und es ist ein Anker für unsere Seele, der auch hineinreicht bis in das Innerste hinter den Vorhang. Das heißt, das reicht hinein, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was hier steht, diese Hoffnung bis in das Innerste hinter den Vorhang, und das ist ein Anker für uns. Das heißt, unser Leben, unser Schiff des Lebens hat einen Anker gelassen, und der Anker ist so stabil, dass unser Schiff zwar sich ein bisschen bewegt, aber unser Schiff des Lebens kann nie weitergehen, wie dieser Anker hält. Und hier schreibt Hebräer, ihr müsst es nochmal nachlesen, dass diese Hoffnung, die wir haben, das reicht, das ist wie ein Anker, der von unserem Leben ausgeht in das Heiligtum, also in die Gegenwart Gottes. Das heißt, diese Hoffnung, das ist verankert in der Gegenwart Gottes. Das heißt, unsere Hoffnung, die wir haben, ist nicht diese irdische Hoffnung, sondern diese lebendige Hoffnung, die wir haben auf Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten. Deswegen haben wir Hoffnung, weil wir hoffen auf das Ende unseres Lebens, dass wir bei Jesus Christus sein werden. Und wir hoffen auf das Wort Gottes, was uns ja Jesus Christus verheißt. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Lebendig. Wir haben Jesus Christus und das ist unsere lebendige Hoffnung. Und die ist verankert im Heiligtum. Das ist Wahnsinn, was wir für eine Hoffnung haben. Und trotzdem passiert es, dass wir manchmal in hoffnungslosen Situationen sind oder irgendwie keinen Mut mehr haben und keine Motivation oder wir glauben das nicht mehr. Und da möchte ich euch heute Morgen Mut machen mit diesen zwei Zusagen. Gott kann nicht lügen. Es gibt ja so eine Geschichte von so einer Frau, die hat in Schottland gelebt, irgendwo in Einsamkeit. Und sie war krank und konnte nicht mehr aufstehen. Und der Pfarrer von dort, der kam immer einmal pro Woche zu ihr und hat sie besucht. Und eigentlich war es mehr ein Gewinn für den Pfarrer wie für diese Frau. Und irgendwann hat er gedacht, jetzt versuche ich diese Frau mal und hat zu ihr gesagt, liebe Frau, wie wäre es denn oder wie ist es denn, wenn das, was du glaubst, wenn das am Schluss alles gar nicht stimmt? Und dann sagt sie zu dem Pfarrer, oh Mann, du musst noch viel lernen. Wenn das, was ich hoffe und das, worauf ich meine ganze Seele gesetzt habe, nicht stimmt, dann ist Gott ein Lügner. Und dann bin nicht ich der Verlierer, sondern Gott ist der Verlierer. Weil Gott wäre seinem Charakter untreu, nämlich dass er nicht lügen kann. Aber Gott ist kein Lügner. Gottes Charakter ist, dass er nicht lügt. Und Gottes Charakter ist, dass das, was er uns verheißt, dafür hat er sich verbürgt mit einem Eid. Und wir haben eine lebendige Hoffnung und sie ist in Jesus Christus. Ich möchte einfach heute Morgen für uns und für euch beten, dass wir wieder Hoffnung gewinnen. In Situationen, wo Jesus vielleicht nicht mehr drin ist, wo wir denken, das schaffen wir nicht, wo wir denken, da geht es nicht weiter. Jesus ist der, die Hoffnung für das Ende unseres Lebens, weil die Toten auferstanden sind. Aber er möchte dir auch jetzt helfen, in Situationen, wo es keine Hoffnung mehr gibt. Er hilft. Und da möchte ich heute Morgen dran festhalten und da möchte ich euch einladen jetzt zu einem Gebet, dass wir uns das vor Augen führen, dass wir eine lebendige Hoffnung, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir haben Hoffnung, dass er hilft und dass er auferstanden ist. Amen.